Dann darf ich mit euch, darf ich euch was weitergeben, was ich so auf dem Herzen habe. Wir haben letzte Woche damit angefangen, über Gemeinde zu sprechen und so die unterschiedlichen Bilder von Gemeinde und wofür Gemeinde da ist und so weiter. Wenn man das so ein bisschen in der Bibel anschaut, hatten wir vor ein, zwei Monaten als Leitung zusammengesessen und gesagt, okay, das wäre ein cooles Thema irgendwie für diesen Monat und das wollen wir jetzt auch gerne so weiterführen. Letzte Woche ging es darum, dass Gemeinde ein Leib ist, so ein Körper, jeder Körperteil hat seine Funktion, so auch in einer Gemeinde, dass wir zusammenkommen und jedes Glied seine Gaben mit hineinbringen kann, dass wir füreinander da sind, dass wir uns umeinander kümmern und so weiter. Das war letzte Woche und heute darf ich mit euch anschauen eine Thematik, nämlich über dass Gemeinde wie ein Tempel fungiert. So, und jetzt will ich da ein bisschen mit euch reinschauen, so, ja. Wofür stand der Tempel in der Bibel? So, das ist so ein sehr, sehr interessantes Thema, wenn du dich so ein bisschen reinliest in das Wort Gottes, kriegst du manchmal sehr, sehr, sehr exakte Pläne vom Tempel, wie der aussah, wie lang der war, wie breit der war, was da alles drin war, was die verschiedenen Funktionen der einzelnen Ebenen war und so weiter. Kriegst ein sehr, sehr komplettes Bild. Und ich weiß, jedenfalls geht es mir so, wenn ich das lese. Ich lese das und dann lese ich diese ganzen Maßangaben und dann gehen meine Gedanken manchmal auf Wanderschaft. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, so, ne? Dann muss man sich wieder neu fokussieren und so, und damit man das wieder gut liest und so. Das geht mir so, aber das muss dir jetzt nicht so gehen, aber ich wollte einfach mal ehrlich sein, damit ihr da ein bisschen seht, okay, das ist manchmal so beim Bibellesen, aber ich glaube, was wir halt sehen, ist, dass dieser Tempel eine sehr, sehr wichtige Funktion hatte im Volk Gottes, fast schon zum Statussymbol wurde für das Volk Israel. Und ich möchte mit euch, möchte gleich erst einen Bibeltext lesen. Ich möchte erstmal nur so ein paar Grundsachen erstmal nochmal sagen. So, wir erinnern uns, dass David diese Idee hatte, diese Vision hatte, zu sagen, ey, ich will ein Haus für Gott bauen. Ich möchte ein Haus bauen, in dem Gott wohnen kann. So, ne? Und er hat dieses Bild und diese Idee davon und sagt es Gott, bringt es ihm hin und Gott sagt, hey, das ist eine super Idee, aber du darfst es nicht machen. So. Und dann dachte ich mir so, okay, krasse Sache, so, warum durfte er das nicht machen? Ja, weil David Mist gebaut hatte. So, David hatte Mist gebaut, er hatte Bathseba ausgespannt vom lieben Uriah und nicht nur das, sondern hat Uriah an die Front des Krieges gestellt, dass er sterben musste und somit seine Sünde und seine Schuld verdeckt geblieben ist und so weiter. Und deswegen durfte er nicht mehr den Tempel bauen. So, ne, da hat Gott gesagt, nee, das geht nicht. Auch wenn er umgekehrt ist, wenn er Buße getan hat, wenn er vor Gott war lange Zeit und gesagt hat, okay, hey, diese Zeit vor Gott hatte, um wiederhergestellt zu werden, durfte er diesen Tempel nicht mehr bauen, sondern wer sollte es bauen? Sein Sohn sollte es bauen, Salomo. Und er baute diesen Tempel und es war ein gewaltiges Gebäude gewesen und es war ein Ort letzten Endes, der Stiftshütte ziemlich ähnlich kam, nämlich dass es dort geopfert wurde, wenn du eine Schuld begangen hast, wurden dort die Tiere geopfert, wenn du eine Frage hattest an Gott, durftest du zu den Priestern gehen, die Priester gingen in das Allerheiligste, der Ort, wo Gottes Gegenwart am allerstärksten war. Und Gottes Gegenwart ist übrigens genau der Stichpunkt. Das ist nämlich genau der Sinn des Tempels gewesen. So, es war das Haus, worin Gott wohnen sollte. Und Gott macht es aber schon sehr schnell klar, es gibt eigentlich gar kein Haus, was mich packen kann, was mich halten kann. Ich bin viel größer als das. Aber diese Symbolik war so wertschätzend und so eine Art schon von Anbetung ihm gegenüber gewesen, dass man gesagt hat, hey, wir wollen dir dieses Haus bieten und alle Leute, die irgendwie dir begegnen wollen, sollen zu diesem Haus gehen. So, das ist total toll gewesen und die Gegenwart Gottes ist für mich so ein springender Punkt und da möchte ich mit euch reinschauen. Das schauen wir uns jetzt genauer an, nämlich diesen Text von wo der Tempel eingeweiht wurde, nach jahrelanger Arbeit. Nun stand er endlich da. Und jetzt heißt es in 2. Chronik, Kapitel 7, 1 bis 3, steht Folgendes. Und als Salomo sein Gebet vollendet hatte, er hatte gebetet dafür, für den Segen Gottes dafür, für Gottes, ja, dass Gott einzieht in dieses Haus. Ja, hat er gebetet. So, als Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn füllte. Und alle Israeliten sahen das Feuer herabfallen, die Herrlichkeit des Herrn über dem Hause. Und sie fielen auf ihre Knie mit dem Antlitz zur Erde aufs Pflaster und beteten an und dankten dem Herrn, dass er gütig ist und seine Barmherzigkeit ewiglich währt. So. Was ein gewaltiger Moment. So, dann heißt es noch, dass die in ihre Posaunen gestoßen hatten und so weiter. Es war ein krasses Fest der Anbetung gewesen. Und in diesem Bewusstsein, Gott, du bist da. Du bist jetzt in diesem Moment eingezogen in das Haus. Und die Gegenwart Gottes füllte das Haus. Wir sehen sogar, sie konnten sich nicht mal mehr um ihre Programme kümmern, die sie gerne gemacht hätten, beziehungsweise an die Regeln, die Gott ihnen sogar gegeben hat, wie man opfern sollte, wie man sich Gott nahen sollte und allem drum und dran. Das ging nicht mehr, weil es einfach so voll war von der Gegenwart Gottes. Ein Haus so voll davon. Und Leute, das ist muss ein richtig krasser Moment gewesen sein. Und wenn ich so ein bisschen, es gibt ja so manchmal Bibelgeschichten, wo du so denkst, oh, da wäre ich gern dabei gewesen, oder? So, das hätte ich gern so hautnah erlebt und so. Und ich sag's dir, wie es ist, das ist so ein Moment, den hätte ich gerne hautnah erlebt. Ich hätte es gerne gesehen, wie das aussieht, was da passiert, was da an übernatürlichen Zeug auf der einen Seite passiert, aber auch gleichzeitig diese Ehrfurcht, die aufs ganze Volk fiel. Und dass sie auf ihre Knie und auf ihr Angesicht, wie es heißt, gingen. So, sie haben sich also so tief gebeugt, wie es nur ging, weil sie gemerkt haben, hier ist was Besonderes, hier ist Gott am Werk. Und das ist so stark. Genau. So, und wir verstehen, wie wichtig es ist, wie wichtig es damals für das Volk Israel war, dass die Gegenwart Gottes da war. Wir verstehen auf einmal, dass es nicht nur eine optionale Sache ist für das Volk, sondern dass es etwas ist, was eine Kernbedeutung für das gesamte Volk hat, dass die Gegenwart Gottes da ist. Und wir erinnern uns vielleicht zurück an Mose, falls du die Geschichte noch vor Augen hast, wo Gott mal wieder sehr sauer auf das Volk ist, weil das Volk wieder nicht das gemacht hat, was Gott wollte. Und dann hat er gesagt, komm, ich hau die einfach alle weg und du kannst alleine ins verheißene Land gehen, sozusagen. Ich gehe aber nicht mit. So, ne? Ich hab genug. So, ne? Und Mose sagt, hey, es bringt doch nichts, wenn du nicht selbst vor uns hergehst. Es bringt doch letzten Endes, wenn wir es übernehmen auf die Thematik heute, es bringt nichts, wenn wir nicht deine Gegenwart haben. Es bringt nichts, wenn du nicht selbst bei uns bist. Es bringt nichts, wenn wir dich nicht in dem Kern des Ganzen sehen. Und so blieb es dabei, dass Gott als Feuersäule bei Nacht und als Wolkensäule bei Tag vor dem Volk herging. Und jetzt in diesem Tempel, genau dieses Bewusstsein, Gegenwart Gottes ist da. Er ist da. So, und füllt das Gebäude, wo er hineingegangen ist. Und wir verstehen, wenn wir das Alte Testament lesen, das wirkt alles so wow und so cool und so groß und so nicht wirklich greifbar. Und dann verstehen wir auf einmal, dann kommen wir immer wieder an diesen Punkt zurück. Heute ist das anders. Wir haben immer noch Gotteshäuser. Wir haben hier einen Raum, wo wir uns treffen. Wir haben viele Kirchen und sonst was. Wir haben viele dieser Häuser, aber trotzdem ist es anders. Und ich möchte kurz auf diesen sehr, sehr bekannten Vers, und ich glaube, ihr wisst schon, dass der kommt jetzt. Dieses aus 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und dass sein Geist, dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und wir denken dann zurück an dieses Haus Gottes. Menschen kamen dahin, um die Gegenwart, also um Gott zu begegnen, beziehungsweise um Gott ihre Opfer zu bringen, um Gott Fragen zu stellen über die Priester, über einen Mittelsmann und so weiter. So, und jetzt lesen wir im Korintherbrief, dass Paulus sagt, okay, ihr seid der Tempel. Und jeder Einzelne, der das gelesen hat, musste wahrscheinlich an diesen Tempel denken, der in Jerusalem steht. Und jetzt heißt es auf einmal, okay, dieses Gebäude, wo wir unsere ganze Kultur haben, worauf wir so stolz sind als Volk, ja? Wir sind so stolz auf dieses Gebäude, so, ja? Wir sind so stolz, dass wir das haben dürfen. Das ist auf einmal nicht mehr der zentrale Punkt, sondern der zentrale Punkt ist es, dass Gottes Gegenwart in mir wohnt und in dir wohnt und in dem, dass wir mit ihm unterwegs sind. Wenn wir uns treffen, dann ist die Gegenwart Gottes da. Das Problem ist nur, es ist uns nicht immer bewusst. Wenn Gemeinde zusammenkommt, ist Gottes Geist da. Er ist hier, mitten unter uns. Und wenn wir das Gebäude verlassen, dann ist hier, okay, Gott ist überall, ja, ich weiß, aber ihr versteht das Bild dahinter. Hey, Gott ist da, wo du bist, weil er in dir lebt. Er ist nicht mehr in ein einzelnes Gebäude, wo alle Leute hinpilgern müssen. Er ist nicht mehr an irgendeiner festen Stätte festgehalten, wo alle Leute hingehen müssen, um auf ihr Angesicht zu fallen und ihn anzubeten. Nein, sondern er ist überall dort, wo du bist, weil du ihn kennst und weil du mit ihm unterwegs bist. Und wenn du ihn noch nicht kennst, ist es natürlich immer wieder gut, dich danach auszustrecken und zu sagen, hey Gott, ich will dich kennenlernen und zu verstehen, dass ich nicht alleine bin. Ich bin nicht alleine, sondern du bist bei mir alle Tage. So, das ist also egal, wohin ich gehe. Und wenn wir in diesem Bewusstsein unterwegs sind, ob wir nun zum Gottesdienst gehen oder in unserem Alltag sind oder was auch immer, in diesem Bewusstsein unterwegs sind, dass Gott alle Zeit bei uns ist, dass er in uns lebt, dass er nicht weit weg ist, dann können, ja, das ist für uns einfach wichtig. Er lebt in uns, ja. Wenn wir also wieder schauen, wofür der Tempel steht, dann bezieh das mal auf dein Leben. So, was wir da gerade gelesen haben, so, okay, die Fülle Gottes lebte da drin, er kam in sie, in dieses Gebäude hinein. So, Leute pilgerten dahin. Leute, ich möchte jetzt nicht, dass alle zu euch hinpilgern und so weiter, ne, das nicht. Aber was mir wichtig ist, ist einfach nur, du bist an dem Ort, wo du bist. Bist du die Antwort für manche Menschen, was du ihnen von Jesus erzählen kannst, was du in dir trägst? Wenn Leute dir sagen, dass sie krank sind, bist du derjenige, der für sie beten kann? Wenn Leute sagen, kann jemand, hier, ich habe ein Gebetsanliegen, was weiß ich was, mir geht's in dem Punkt nicht gut oder in dem Punkt nicht gut, hey, ich bete für dich, weil Gottes Gegenwart ist da, wo ich bin. So, das ist nicht weit weg. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass bei vielen Christen der ganze Glaube in den Sonntag hineingepackt wird. Und dass der Sonntag das Ding ist, hier lebe ich meinen Glauben. Und Montag bis Samstag nicht mehr. Montag bis Samstag vielleicht, also wir würden es nicht so bewusst sagen. Und auch die Leute, also die Christen, ich meine, die meinen das bestimmt gar nicht so. Sie sind sich dessen nicht bewusst. Sie sind nur leicht abgelenkt oder was auch immer. So, ne? Aber es geht nun mal darum zu verstehen, dass wir Tag für Tag, wenn wir an Gott festhalten, dass wir Tag für Tag ein Leben im Gottesdienst haben können. Dass wir Tag für Tag in dieser Gegenwart Gottes sein dürfen. Und das hat Gott für uns ermöglicht. So, es heißt, als Jesus gestorben ist, zerriss der Vorhang im Tempel. So, also der Vorhang bedeckte das Allerheiligste, also der Ort, wo nur die Priester hinein durften. Wo nur Priester hinein durften, die mit einer Glocke am Fuß ausgerüstet waren, dass sie nicht irgendwie dann doch von der Kraft Gottes so umgehauen werden. Und keine Ahnung, ne? Es gab wohl auch Priester, die sind dann davon gegangen, so ein bisschen. Und dann hieß es so, solange diese Glocke klinkerte, dann wusste man, okay, der ist noch am Leben. So, ne? Total interessant. So, ne? Ist jetzt heute auch nicht mehr so, sondern wir dürfen mutig und ja, wir dürfen mutig vor Gott treten, wir dürfen, wir haben freien Zugang. Und als dieser Tempelvorhang zerriss, das ist ja mehr als nur eine Information, die wir hier im Wort Gottes sehen. Es ist mehr als nur eine Randnotiz, sondern es zeigt uns einfach nur, dass jetzt der Weg frei ist zu Gott. Dass es jetzt einfach nicht mehr darum geht, dass ein Gebäude im Mittelpunkt steht, sondern dass es im Mittelpunkt steht, deine Beziehung zu Jesus. Das, wie du mit ihm lebst. Dieser eine Punkt, wo du sagst, okay, Jesus, du lebst in mir. Du hast dein Leben für mich gegeben. Ich glaube daran, dass du mich liebst. Ich glaube daran, dass du das Beste für mich hast. Und wisst ihr, das ist nämlich genau das, wo wir, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, in diesem Bewusstsein, dass Jesus selbst da ist. Das verändert alles. Das verändert alles. Ich will dich wirklich ermutigen. Ich will dich wirklich ermutigen, in diesem Bewusstsein zu wachsen. Dass du einfach vielleicht am Tag einfach so ein paar Minuten Zeit nimmst, darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass Jesus in dir lebt. Was es bedeutet, dass du nicht alleine bist. Jesus hat uns das versprochen, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende aller Zeiten. Und das ist so schön, dass es bei Gott, Gottes Gegenwart ist nicht abhängig, ob wir jetzt 500 Leute sind oder ob wir 3 Leute sind, wo 2 oder 3 versammelt sind. Er ist nicht abhängig davon. Er ist nicht abhängig von irgendwelchen Umständen. Und in deinem Alltag bist du eh nicht mit 500 Leuten gleichzeitig unterwegs. Also ich weiß nicht, was du, also ne, kann natürlich sein. So, ne, ich weiß nicht, wie es in der Schule aussieht oder so. Da können ja schon mal über 500 Leute sein. Aber wie auch immer, es ist so in deinem Alltag du und Jesus. Einfach dieses verbindende Ding. Er lebt in uns. Das sagt auch der Kolosserbrief, dass Christus in uns wohnt, die Hoffnung der Herrlichkeit. Leute. Ich lieb es wirklich, mit euch zusammen Jesus anzubeten. Es ist wirklich super stark. Aber es ist halt nicht alles, sondern es gibt viel mehr. Und das heißt, wenn wir morgen früh aufwachen, unser erster Gedanke, lass uns den an Jesus geben. Lass uns sagen, okay, Jesus, du bist da. Du bist jetzt gerade hier. Du wirst mich weiterführen, du wirst mir Türen öffnen, du wirst meinen Glauben stärken, was auch immer dran ist. Er wird es schon zeigen. Und dann geht's immer so weiter. Und nächsten Sonntag kommen wir dann wieder zusammen. Wir sehen uns ja schon Samstag wieder, wow. So, ne, aber kommen wir auch Sonntag zusammen und so weiter. Und dann einfach in diesem Bewusstsein, hey, Jesus, du bist da. Und wir kommen als Gemeinde zusammen, wie ein Tempel. Aber der Tempel ist nicht mehr das Gebäude, sondern jeder einzelne von uns ist ein Tempel. Und wir kommen zusammen und bringen ihm alles, was wir haben. Wir haben es gerade gesungen. Ich gebe dir alles hin, Jesus. Ich gebe dir alles hin.